Bei dieser App, von der Sie jetzt gerade sprechen, handelt es sich jetzt nicht um eine Patientenakte, wie sie jetzt vorgesehen ist für den Aufbau. Also die Standards dafür, die werden ja halt noch festgelegt, sondern das ist jetzt tatsächlich ein Angebot einer einzelnen Krankenkasse dafür, wo wir jetzt noch ja keine Standards halt eben festgelegt haben. Also auch da können Patienten selbst entscheiden, ob sie diese Daten halt eben über diese App verfügbar machen möchten oder eben nicht. Das ist natürlich immer eine Entscheidung des Einzelnen. Das haben wir auch in anderen Fällen tatsächlich so. Keiner ist verpflichtet, aktuell diese App zu nutzen.
Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Für viele wahrscheinlich die erste Regierungspressekonferenz in diesem Jahr. Ein gutes, gesundes, glückliches und friedliches neues Jahr wünsche ich Ihnen allen. Wir freuen uns, dass wir, soweit wir das sehen, gesund wieder beisammen sind. Herzlich willkommen an unsere Gäste, den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Es gibt vorab eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Die ziehen wir vor und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte.
Vielen Dank. Außenminister Maas wird morgen am Dienstag nach Dublin reisen und dort auf Einladung seines irischen Amtskollegen Simon Coveney eine Rede auf der irischen Botschafterkonferenz halten. Im Anschluss wird er dann auch noch zu einem bilateralen Gespräch mit Herrn Coveney zusammentreffen und auf der Agenda stehen europäische und internationale Themen und auch die Umsetzung des im November 2018 vereinbarten gemeinsamen Aktionsplans. Vielen Dank.
Danke. Gibt es dazu Fragen? Bitte, Andreas Rinke.
Es gibt Berichte, dass Herr Maas sich auch um eine Lösung des im Rahmen der Brexit-Verhandlungen um eine Lösung des Nordirland-Irland-Problems kümmern möchte. Können Sie das bestätigen? Und falls ja, können Sie uns da ein paar Details nennen?
Also ich will jetzt den Gesprächen nicht vorgreifen. Ich glaube, man kann sich man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass Brexit sicherlich eines der Themen ist, das beide Seiten interessiert. Ich kann Ihnen aber heute keine konkrete Initiative ankündigen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es andere Fragen bestimmt. Fangen wir an, Thilo Jung, gehen dann nach rechts weiter. Moment.
Herr Schmidt, Gegebenenfalls Herr Burger, obwohl Herr Breul immer noch dasteht. Können Sie uns ein Update geben, was mit den geretteten Menschen auf der Sea-Watch und der Professor Albrecht Penck passiert ist? Hat Deutschland sich schon entschieden, wie viel man aufnimmt? Hat man sich mit den anderen Staaten geeinigt?
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir seit den Weihnachtstagen in ganz intensivem Kontakt mit unseren europäischen Partnern und mit der EU-Kommission stehen. Wir haben uns ja sehr früh entschieden, dass wir selbst bereit sind, an einer europäischen Lösung zur Aufnahme der Geretteten uns zu beteiligen. Und ja, diese intensiven Bemühungen um eine solche Lösung gehen weiter. Das ist eine Frage der gemeinsamen europäischen Verantwortung und Solidarität. Dazu brauchen wir aber auch die Mitwirkung der europäischen Partner.
Ich hätte jetzt gehofft, dass wir was Neues von Ihnen hören, also was seit Freitag passiert ist. Menschen brauchen ja Hilfe. Und also ist seit Freitag was Neues passiert?
Es hat auch seit Freitag übers Wochenende weiterhin intensive Kontakte dazu gegeben und intensive Gespräche mit den europäischen Partnern. Das sind Gespräche, aus denen ich Ihnen allenfalls unter drei, wenn Sie das interessiert, einen Zwischenstand mitteilen könnte.
Was man vielleicht, ja. Entschuldigung, auch unter eins noch sagen könnte, ist, dass die EU-Kommission, das hat Herr Burger ja gerade schon angedeutet, daran arbeitet, eine Lösung zu koordinieren für die Menschen an Bord der Schiffe. Es stimmt ja, dass die Bundesregierung sehr früh ihre Bereitschaft erklärt hat, einen Teil der Menschen sowohl von dem einen wie auch dem anderen Schiff zu übernehmen im Rahmen einer solidarischen europäischen Lösung. Und diese solidarische europäische Lösung soll koordiniert werden von der EU-Kommission. Heute wird das in Brüssel im Ausschuss der ständigen Vertreter von der EU-Kommission als Thema vorgelegt. Und diese Anstrengungen und Bemühungen der Kommission unterstützen wir natürlich ausdrücklich.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir unter drei. Augenblick. Ist er weg? Ja. Jetzt sind wir wieder da. Nee, das blinkt immer noch unter drei, oder?
Nee, alles gut. Was blinkt so diese Sekunde?
Dann habe ich hier ein falsches Signal. Gut, wir sind wieder unter eins. Sprechen, haben weiterhin die Gelegenheit nochmal zum Thema Aufnahme Sea-Watch Seenotflüchtlinge zu sprechen. Und dazu Frage von Herrn Jorwitz.
Ja, ich würde ganz gerne wissen, unabhängig von dem speziellen Fall jetzt über Weihnachten, wie es mit den Bemühungen der Bundesregierung steht, eine langfristige europäische Lösung für die Verteilung von den Mittelmeer aufgegriffenen Flüchtlingen. Herr Schmidt oder Herr Seibert?
Seibert vielleicht auch.
Naja, ich denke, das ist im Grunde hier mehrfach gesagt worden. Wir brauchen, wie Sie es auch in Ihrer Frage andeuten, eben eine dauerhafte Lösung, eine dauerhafte europäische solidarische Lösung und nicht jeweils neue Verhandlungen mit jedem neuen Schiff, das Flüchtlinge vor einen Mittelmeerhafen bringt. Und das ist eigentlich das Ziel. An dem wird gearbeitet. Desungeachtet muss man jetzt natürlich für die Menschen, um die es da vor der Küste von Malta geht, versuchen, eine solidarische Lösung, bei der sich eine gewisse Zahl von Staaten zur Aufnahme bereit erklären, zu erarbeiten. Das zu koordinieren, liegt jetzt in den Händen der Europäischen Kommission. Aber wichtig ist für uns eben eine verlässliche, dauerhafte, gemeinsame europäische Lösung beim Umgang mit aus Seenot Geretteten.
Weitere Fragen dazu? Herr Scholka.
Herr Seibert, geht es dabei auch um die Neugestaltung des Dublin-Reglements oder hält die Bundesregierung an dem jetzigen Prinzip fest?
Na gut, zunächst mal ist ja offensichtlich geworden, auch durch die Äußerungen des Kollegen aus dem Innenministerium, dass wir im Moment nicht das System haben, bei dem, so wie es die Dublin-Regeln irgendwie bestimmen würden, eine Solidarität in Europa herrscht. Also wir müssen daran arbeiten, das wieder zu erreichen. Das tun wir. Es gibt eine Reihe von Themen im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Da haben wir erhebliche Fortschritte gemacht. Es gibt Themen, da bleiben diese Fortschritte noch aus. Und die Bemühungen daran dürfen nicht nachlassen.
Zu diesem Thema noch Herr Jessen und dann habe ich auch Fragen zu anderen Themen.
Bitte. Wäre es angemessen, in diesem Zusammenhang den aus anderen Zeiten bekannten Begriff der Coalition of Willing positiv zu besetzen? Da es ja illusorisch wäre zu sagen, dass sämtliche 27 EU-Staaten mitmachen würden, wird an so etwas gearbeitet, dass man sagt, wir gucken, welche 7, 8, 10, 12 Staaten bereit sind, an so einer Art Dublin-Update tragfähig, verlässlich zu arbeiten?
Ich denke, es ist nicht wichtig, wie man das am Ende benennt. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Interesse, eine solidarische europäische Lösung für die Menschen an Bord dieser beiden Schiffe zu finden. Die Europäische Kommission bemüht sich, eine solche Lösung zu koordinieren. Das wird heute im Kreise der ständigen Vertreter in Brüssel im Ausschuss thematisiert. Wir unterstützen die Anstrengungen der Kommission und die gehen natürlich genau in diese Richtung.
Gut, dann gehen wir jetzt in die anderen Fragen, Herr Mayer, und dann gehen wir hier in der Liste weiter, bitte.
Ups. So. Danke. Eine Frage zum Thema Brexit an Sie, Herr Schmidt, und auch noch ans Verkehrsministerium. Es mehren sich ja die Anzeichen, dass es zu einem harten Brexit kommt. Können Sie mir da noch mal bitte erklären, die Briten, die jetzt in Deutschland sind, welche rechtlichen Möglichkeiten oder Möglichkeiten haben die denn im Land zu bleiben? Und da es ja da möglicherweise um einige Hunderttausende geht, die Anträge stellen müssen? Wie bereiten sich die Behörden darauf vor? Und vom Verkehrsministerium würde ich gerne wissen in diesem Zusammenhang, Fluglinien sind ja auch dann in jedem Fall betroffen. Was rät denn die Regierung oder das Verkehrsministerium in Fluggesellschaften im Fall eines harten Brexits, was sie tun müssten? Danke.
Wer beginnt? Erste Frage. Ja. Innenministerium, bitte.
Ja. Also ich kann Ihnen sagen, dass zunächst einmal festzustellen ist, dass bis zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union alle britischen Staatsangehörigen und ihre Familienangehörigen weiterhin freizügigkeitsberechtigt sind. Bis dato gilt eben die allgemeine Meldepflicht bei der je nach Wohnort zuständigen Meldebehörde hier in Deutschland. Einige Ausländerbehörden planen ein freiwilliges Registrierungsverfahren, um betroffene Bürgerinnen und Bürger leichter erreichen und über ihre Rechte informieren zu können. Dazu können Sie sich entsprechend Ihres Wohnortes an die zuständige Meldebehörde wenden, ob das dort geplant ist. Was passiert nun im Falle eines ungeregelten Austritts? Im Fall eines ungeregelten Austritts muss zunächst einmal kein Staatsangehöriger sofort aus Deutschland ausreisen. Dazu wird es nicht kommen. Bisher geplant ist zunächst eine Übergangszeit von zunächst 3 Monaten, die auch noch mal verlängert werden kann. Während dieser Zeit können eben bisher freizügigkeitsberechtigte britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen weiterhin ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben und genauso arbeiten wie bisher. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne den Abschluss eines Abkommens ändert sich jedoch die dauerhafte Rechtsstellung der betroffenen britischen Bürger. Sie verlieren eben den Status als Unionsbürger oder ihre Familienangehörigen verlieren diesen Status als Unionsbürger und sie werden zu sogenannten Drittstaatenangehörigen. Zum weiteren Aufenthalt in Deutschland ist deshalb nach Ablauf dieser Übergangszeit von zunächst 3 Monaten es nötig, einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Den gilt es bei der zuständigen Ausländerbehörde zu beantragen. Der weitere Aufenthalt für die Zeit zwischen der Antragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde gilt automatisch als erlaubt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des BMI, wo wir auch Fragen und Antworten zu eben dem Fall des geregelten oder ungeregelten Austritts und zu den aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen eingestellt haben.
Weitere Fragen? Achso, dann sollte Verkehrsministerium noch antworten, bitte.
Ich kann vielleicht hier an der Stelle nur generell sagen, dass die Bundesregierung in einer sehr engen Partnerschaft mit Großbritannien im Luftverkehr auch interessiert ist und man da in engen Abstimmungen auch ist.
Dann hierzu. Bitte, Herr Jessen.
Herr Schmidt, die Erwirkung oder auch Genehmigung des Aufenthaltstitels, der dann nach der Übergangsfrist gegebenenfalls, wie Sie sagten, beantragt werden muss, folgt das einer jeweils individuellen Prüfung und Regelung oder kann man da von einer pauschalen Regelung ausgehen? Was streben Sie an?
Zunächst im Moment können wir sagen, dass wir erstmal über die Übergangsregelung und dann eventuell eine Verlängerung dieser Übergangsregelung, wie gesagt, nachdenken. Die Entscheidung darüber, wie dann, ob in Einzelfällen oder eben mit einer Pauschalenregelung hinterher vorgegangen wird, das wird erst dann getroffen werden können, weil dann die Bedingungen sozusagen klar sind, ob es eben zu einem harten Brexit und unter welchen Bedingungen gekommen ist.
Ich würde gerne, bevor wir uns in weiteren Hypothesen noch hier ergehen, ganz kurz für die Bundesregierung mal festhalten, Großbritannien und die EU-27 haben sich auf ein Austrittsabkommen geeinigt. Dieses Austrittsabkommen wird die britische Premierministerin nach ihrer Ankündigung Mitte dieses Monats dem britischen Parlament zur Abstimmung vorlegen. Das ist zunächst einmal der Stand. Und das Zweite ist, dass man nicht oft genug betonen kann, ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen wäre weder im deutschen noch im Interesse der EU-27 noch im Interesse Großbritanniens.
Darf ich dazu ergänzen?
Bitte.
Ich darf dazu noch ergänzen, was passiert, wenn eben dieses Abkommen zustande kommt. Tritt das Austrittsabkommen in Kraft, wird direkt nach dem Austritt eine 2-jährige Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 gelten. So ist es in den Entwürfen vereinbart. In dieser Zeit wird Großbritannien grundsätzlich weiter wie ein EU-Mitgliedstaat behandelt. Die Freizügigkeitsregeln der EU gelten dann fort. Das Austrittsabkommen sieht einen weitgehenden Erhalt der Freizügigkeitsrechte auf Lebenszeit für betroffene Bürgerinnen und Bürger vor. Berechtigt sind bei Ende der Übergangsphase in der EU bzw. in Großbritannien lebende Staatsbürger bzw. Unionsbürger sowie deren Familienangehörige.
Dazu Herr Wiegold.
Herr Schmidt, ich bin Ihrer Empfehlung gefolgt und habe mal kurz auf die Webseite geguckt. Da ist auf die Frage nach der visafreien Einreise sowohl von Briten in die EU als auch umgekehrt, nur angemerkt, es sei eine EU-Rechtsakte auf den Weg gebracht. Wenn aber der ungeregelte Brexit tatsächlich stattfindet, muss ich daraus im Umkehrschluss annehmen, dass dann keine visafreie Einreise aus der EU nach Großbritannien und umgekehrt möglich ist, und zwar unmittelbar mit Beginn des Austritts.
Herr Wiegold, darüber bitte ich um Verständnis, kann ich im Moment nicht spekulieren. Ich schaue mal, ob wir dazu was nachreichen können.
Vielleicht darf ich kurz.
Bitte. Mhm.
Nur, dass wir es nicht durcheinander bringen. Also wir reden zum einen über Regelungen, die getroffen werden oder schon worden sind für den Fall des geregelten Austritts, nämlich des Inkrafttretens des Austrittsabkommens. In dem Fall gilt die zweijährige Übergangsfrist, in der sich erstmal am Rechtsstatus nichts ändert. Daneben reden, haben wir jetzt gerade ziemlich ausführlich gesprochen über Vorkehrungen, die getroffen werden, einerseits auf der nationalen Ebene für den Fall eines ungeregelten Austritts, um bestimmte Härten abzufedern. Und diese Vorkehrungen finden in ähnlicher Form auch auf europäischer Ebene statt, eben in Form von europäischen Rechtsakten, da wo sowas nur auf europäischer Ebene stattfinden kann, weil es sich um Rechtsbereiche handelt, die eben nur europäisch geregelt werden können. Das alles ändert nichts daran, wie Herr Seibert gesagt hat, wenn es zu dem Fall eines ungeregelten Brexit kommen sollte, wäre das nicht im Interesse der EU, Deutschlands oder Großbritanniens, denn all diese Regelungen können nur dazu dienen, größte Härten in einzelnen Bereichen, die sich vorab identifizieren lassen, abzufedern.
Bitte. Jetzt muss ich aber doch noch mal nachhaken. Ich habe schon verstanden, was Ihr Bestreben ist und das Bestreben der Bundesregierung und das Bestreben der Europäer. Die Frage ist doch für den Fall des ungeregelten Austritts, diese Rechtsakte zur visafreien Einreise, die ist ebenfalls gebunden an die Regelung des Brexit. Ist es ein separates Verfahren und kann das auch scheitern?
Also es tut mir leid, ich weiß, ich habe nur einfach tatsächlich nicht vor Augen.
BMI-Webseite.
Ja, die habe ich nur leider auch nicht vor Augen, und auch dann wüsste ich nicht genau, worauf sich der Text bezieht. Ich kann nur sagen, es gibt auch auf EU-Ebene, auch im legislativen Bereich, Vorbereitungen für den Fall des ungeregelten Brexit. Und es ist denkbar, dass sich Äußerungen auch darauf beziehen könnten.
Ergänzungen, Kenntnisse zu Brüssel? Dann gehen wir weiter, wechseln das Thema. Die Kollegin neben Herrn Scholper ist dran, bitte. Dann Herr Brüsseler.
Ursula Moreno, Deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Seibert. Es geht um Venezuela, um den Präsident Nicolás Maduro, der am Donnerstag für eine zweite Amtszeit vereidigt werden soll. Er bestrebt natürlich den Machtanspruch. Wie steht die deutsche Regierung zur Legitimität dieses Machtanspruches?
Da würde ich Herrn Burger bitten zu antworten.
Ja, die Europäische Union hat schon im letzten Jahr, schon am 28. Mai 2018, unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen erklärt, das Ergebnis nicht anzuerkennen, und zwar einstimmig. Und ich darf mal aus der damaligen Erklärung zitieren. Der erheblich reduzierte Wahlkalender, Verbote und weitere wesentliche Behinderungen der Teilnahme politischer Oppositionsparteien und Oppositionsführer sowie die Nichtachtung demokratischer Mindeststandards führten dazu, dass diese Wahlen weder frei noch fair waren. Unter diesen Umständen mangelte es der Wahl und ihrem Ergebnis an Glaubwürdigkeit, da der Wahlprozess nicht die nötigen Garantien für inklusive und demokratische Wahlen gewährleistete.
Dazu Herr Warwick.
Ja, Warwick RT. Der aktuelle Parlamentspräsident Venezuela hat das Militär aufgerufen, die Demokratie wieder herzustellen. Wie steht die Bundesregierung zu diesem de facto Putschaufruf gegen den gewählten Präsidenten Maduro?
Also es tut mir leid, ich kenne die Äußerungen nicht im Einzelnen, deswegen kann ich darauf nun auch nicht im Einzelnen eingehen. Aus unserer Sicht ist es von besonderer Bedeutung, dass die demokratisch gewählte Nationalversammlung wieder in ihre verfassungsgemäße Rolle eingesetzt wird in Venezuela. Und deswegen fordern wir auch die Freilassung des gewählten Abgeordneten Juan Requesens, der trotz parlamentarischer Immunität seit August 2018 inhaftiert ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Brüsseler dran mit einem anderen Thema. Bitte. Ja. Und dann gehen wir weiter zu Herrn Wiegold.
Ja. Herr Seibert, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja gesagt, dass dem Verteidigungsbündnis nichts anderes übrig bleibe, als zu reagieren, sollte Russland an seinen Marschflugkörpern vom Typ SSC-8 festhalten. Ist das auch die Position der Bundesregierung und schließt das die potenzielle Bereitschaft ein, in Deutschland nuklear bestückte Mittelstreckenraketen zu stationieren?
Ja, ich würde vielleicht noch mal darauf hinweisen, was der Außenminister auch am Wochenende dazu gesagt hat. Er hat in der großen deutschen Sonntagszeitung gesagt, der INF-Vertrag hat Jahrzehnte unmittelbar zur Sicherheit hier in Europa beigetragen. Er ist auf die Sicherheit Europas ausgerichtet und deswegen hat er eine besondere Bedeutung für uns in Deutschland. Gleichzeitig gilt, die Gewichte seit dem Kalten Krieg haben sich verschoben. Wir müssen neue globale Transparenz- und Kontrollregime erarbeiten und deshalb setzen wir uns auch für eine Debatte ein, die auch Länder wie China und Indien mit einbezieht. Und vielleicht noch spezieller zu der Frage der Reaktion der NATO. Dazu hat der Außenminister zwischen den Jahren gesagt, nukleare Aufrüstung ist ganz sicher die falsche Antwort. Die Nachrüstungslogik stammt aus dem Kalten Krieg, der liegt Jahrzehnte zurück. Die Politik aus den 80er Jahren hilft nicht, um die Fragen von heute zu beantworten. Vielleicht so viel.
Zusatzfrage?
Ja, vielleicht auch nochmal konkret, das habe ich natürlich wahrgenommen, nochmal konkret an Herrn Seibert die Frage. Heißt das also, so eine Bereitschaft zur eventuellen Stationierung besteht seitens der Bundesregierung nicht?
Zunächst einmal sind wir ja in einer 60-Tage-Frist, innerhalb derer Russland nachweisen kann und Russland auch aufgefordert ist, konstruktiv zu handeln und seine Vertragstreue wiederherzustellen, denn es ist die gemeinschaftliche Überzeugung der NATO-Mitglieder, die NATO-Außenminister haben dazu sich im Dezember ja geäußert, dass Russland den INF-Vertrag seit längerem durch ein neues Raketensystem verletzt. Und insofern sind wir jetzt in dieser Frist, innerhalb derer Russland notwendige Schritte unternehmen kann, um vollständig und überprüfbar seine Vertragstreue wiederherzustellen. Und das weitere Vorgehen wird sich dann nach Ablauf dieser Frist ergeben. Und da wird die Bundesregierung ihre Haltung natürlich ganz eng mit den NATO-Verbündeten abstimmen.
Dazu Herr Jung.
Herr Seibert, Herr Burger, ich würde nur verstehen, ob die amerikanische Seite auch überprüfbar abrüsten soll und muss. Weil das hört sich jetzt so an, als ob nur die Russen das machen sollten.
Nein, der Vertrag bindet natürlich beide Seiten, so wie es bei Verträgen üblich ist. Es ist die Überzeugung der NATO-Mitglieder, so wie festgestellt noch einmal im Dezember beim NATO-Außenministertreffen, dass es Russland ist, das den INF-Vertrag seit längerem durch ein neues Raketensystem verletzt.
Ja, unabhängig von angeblichen Verletzungen auf beiden Seiten kann man ja sagen und fordern, dass beide Seiten überprüfbar abrüsten müssen. Ist das denn die Haltung der Bundesregierung?
Unsere Haltung ist, dass wir diesen INF-Vertrag für ein sehr, sehr wichtiges Element der Sicherheit in Europa über die letzten Jahrzehnte halten. Und damit stehen wir zu diesem Vertrag und natürlich auch zu seiner Erfüllung. Und nun ist festgestellt worden, und im Übrigen auch nicht nun, sondern schon vor geraumer Zeit, aber im Dezember noch einmal durch die NATO-Außenminister festgestellt, dass Russland diesen Vertrag verletzt. Deswegen ist es an Russland, innerhalb der ihm jetzt noch einmal gegebenen Frist durch konstruktive Handlungen, Erklärungen, Initiativen zu beweisen, dass es zur Vertragstreue zurückkehren will.
Dazu weitere Fragen? Herr Warbeck.
Könnte die Bundesregierung noch darlegen, auf welchen konkreten Fakten Ihre Einschätzung beruht, dass Russland den INF-Vertrag angeblich unterläuft?
Das beruht auf den Fakten, die sich die NATO-Verbündeten gemeinsam vorgenommen und betrachtet und analysiert haben. Und es beruht konkret auf der Einführung eines Raketensystems, das nach allgemeiner Überzeugung der NATO-Verbündeten eine Verletzung des INF-Vertrages darstellt.
So, dann
SSC-8. Sie kennen ja sicherlich die Bezeichnung sehr gut.
Wechseln wir das Thema. Der Kollege hier ist, ich hatte Sie eben übersehen, ist dran, dann Herr Wiegold und dann gehen wir in der Reihenfolge weiter. Bitte.
Ja, Florian Neuhahn, ZDF. Mir geht es um das Thema Daten. Erste Frage an Sie, Herr Schmidt. Können Sie bestätigen, dass Treffen heute um 14 Uhr zwischen Herrn Seehofer und Herrn Münch und Herrn Schönbohm stattfindet? Und die Frage, wo es stattfindet, bei Ihnen im Ministerium? Zweite Frage, Herr Schönbohm hat ja am Freitagabend geäußert, dass sein Amt bereits Anfang Dezember von einem Einzelfall informiert worden sei. Ist damals Ihr Haus als vorgesetzte Behörde auch informiert worden? Und eine dritte Frage vielleicht noch ganz kurz. Welche Empfehlungen geben Sie jetzt Betroffenen, auch aus der Bundesregierung, deren Daten veröffentlicht worden sind? Müssen die ihre Handys, ihre E-Mail-Adressen etc. wechseln?
Ja, also ich kann Ihnen bestätigen, dass heute Nachmittag um 14 Uhr der Minister mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, und dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Herrn Schönbohm, zusammentreffen wird und dass der Minister sich von beiden Präsidenten über die aktuellen Ermittlungsergebnisse der Behörden informieren lässt. Ich darf zugleich darauf hinweisen, dass heute noch kein öffentliches Statement in der Angelegenheit geplant ist. Wie der Bundesminister sich schon erklärt hat, wird er bis Mitte der Woche die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren. Heute ist es wirklich ein Arbeitstreffen, wo der Minister sich auf den aktuellen Stand bringen lässt. Der Minister hat schon darauf hingewiesen, dass er über belastbare Fakten und nicht über Vermutungen sprechen will und deshalb die Ermittlungsergebnisse der Behörden abwarten möchte. Sie um Ihr Verständnis, dass die Behörden auch Zeit brauchen, um diesen umfangreichen Datenbestand, der dort veröffentlicht worden ist, zu bearbeiten. Da sehen wir erhebliche Fortschritte. Die Behörden sind ganz gut damit beschäftigt, das zu tun. Noch stehen allerdings die Ergebnisse nicht so fest, dass wir sie an die Öffentlichkeit geben wollen. Ich kann Ihnen zum jetzigen Bearbeitungsstand sagen, dass wir in der Tat gesehen haben, dass in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar eine große Anzahl von persönlichen Daten und Dokumenten im Internet veröffentlicht worden ist, in dem Hinweise auf Speicherorte zu diesen Daten über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurden. Von ca. 1.000 in der Öffentlichkeit bereits stehenden Personen, darunter Journalisten, Künstler und eben auch Politiker und Mandatsträger, wurde so ohne ihr Wissen und Wollen persönlicher Daten wurden so ohne ihr Wissen und Wollen persönliche Daten veröffentlicht. Weit überwiegend, in der größten Anzahl der Fälle, handelt es sich um reine Kontaktdaten, also beispielsweise Telefonnummern, postalische Anschriften oder E-Mail-Adressen. In ca. 50 bis 60 Fällen wurden deutlich mehr persönliche Daten veröffentlicht, die offenbar vorher den Betroffenen entwendet wurden. Das BKA als auch das BSI haben in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar durch einzelne Betroffene, durch eben Meldungen an Polizeien und eben auch über Meldungen an das BSI davon erfahren, dass diese Daten veröffentlicht worden sind. Zu dem, was Herr Schönbohm gesagt hat, kann ich Ihnen sagen, dass er da leider etwas missverstanden wurde. Das heißt, es gab in der Tat einen Einzelfall, in dem vorher ein Abgeordneter sich Anfang Dezember bereits an das BSI gewandt hat und darauf hingewiesen hat, dass eben von ihm persönliche Daten veröffentlicht wurden. Das BSI hat sich intensiv um diesen Fall gekümmert und auch mit einer speziellen Einsatzeinheit, die dafür gedacht ist, diesen Betroffenen unterstützt. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt und auch im Laufe des Dezembers nicht klar, dass es sich bei dieser Einzelveröffentlichung um einen Bezug sozusagen, sich einen Bezug herstellen lässt zu der jetzt erfolgten Veröffentlichung dieser großen Anzahl von Daten oder dieser großen Menge von Daten.
Und dazu Zusatz. Ja. Die Nachfrage, ist Ihr Haus damals informiert worden, also Anfang Dezember, Einzelfall? Und dann nochmal die Frage, meine dritte von vorhin war, welche Empfehlungen Sie jetzt den Betroffenen, vor allem Politikern und Mandatsträgern, geben. Müssen die alle ihre Handys auswechseln zum Beispiel?
Also zu dem konkreten Einzelfall ist das BMI nicht informiert worden, was auch der völlig normalen Vorgehensweise entspricht, weil das BSI hier die zuständige Fachbehörde ist, die eben hier auf einen Einzelfall reagiert hat. Hinsichtlich der Empfehlungen kann ich Ihnen mitteilen, dass im Laufe des 4. Januar am Abend allen betroffenen Abgeordneten als auch Mandatsträgern Empfehlungen des BKA und des BSI zugegangen sind, wie sie sich verhalten können, was für Maßnahmen notwendig sind aus Sicht der Behörden. Und diese sind dann fortlaufend sozusagen präzisiert worden, insbesondere natürlich in den stark betroffenen 50 bis 60 Einzelfällen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen zu den einzelnen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, da jetzt keine Angaben machen möchte. Aber in der Tat, Ihre Frage zeigt schon, das sind natürlich die richtigen Maßnahmen, die man in der Regel in solch einem Fall ergreifen kann.
Herr Jordans.
Herr Schmidt, Sie sagen, dass Herr Schönbohm missverstanden wurde. Er hat ja explizit von mehreren Fällen gesprochen ursprünglich. Nehmen Sie ihm also ab, dass das ein Versprecher war und nicht im Nachhinein die Version des BSI geändert wurde, um so aussehen zu lassen, als ob es doch nur ein Einzelfall gewesen wäre, von dem Sie gehört hätten?
Nein, ich glaube, wir müssen da, und das werden wir sicherlich noch sehr genau tun, ganz deutlich erklären, wer hier wann was wie gewusst hat. In diesem Fall kann ich Ihnen hier sagen, es war ein konkreter Einzelfall, um den das BSI sich intensiv gekümmert hat. In 4 weiteren Fällen gab es Strafanzeigen von Betroffenen. Diese Strafanzeigen sind dem BSI zur Kenntnis gebracht worden, aber nicht alle diese Fälle sind dann auch vom BSI bearbeitet worden, weil eben schon Strafanzeigen vorliegen und es keine Notwendigkeit zur Bearbeitung gab. Im Nachhinein ist jetzt klar geworden, dass diese 5 Fälle insgesamt einen Bezug zu diesem Komplex haben.
Dann Herr Neuhand nochmal.
Ja, wenn Sie sagen, es gab Strafanzeigen, können Sie sagen, wann es die gegeben hat?
Ich kann Ihnen jetzt, da bitte ich um Ihr Verständnis, auch aus solchen Vorgängen natürlich keine genauen Angaben machen, denn das sind laufende Ermittlungsvorgänge.
Aber es gab sie Anfang Dezember, also weit vor dem 3. 4. Januar offenbar.
Es gab sie vor dem 3. 4. Januar, ja.
Herr Jessens zu dem Thema und dann gehen wir nach links.
Herr Schmidt, zum einen, da Sie ja missverstanden worden sagten, wenn zunächst das BSI im Plural spricht und Journalisten den Plural als Plural auffassen und dann hinterher das BSI sagt, es war doch Singular, dann bitte ich nicht um Missverständnis bei Journalisten von Journalisten zu sprechen. Zum Zweiten, Sie hatten nachgereicht am Freitag, dass kein AfD-Politiker betroffen sei, gilt diese Position nach wie vor, weil es gibt auch Informationen, dass möglicherweise ein AfD-Mitglied, Politiker in einem norddeutschen Bundesland mit Daten veröffentlicht worden sei.
Da habe ich keinen neuen Sachstand. Das bleibt also bei unserer Einlassung, die wir schriftlich gegeben haben. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen, allerdings wieder verbunden mit dem Hinweis, die Ermittlungen sind auch nicht abgeschlossen, sehen wir aktuell keine Betroffenheit.
Dann bitte. Moment. So, jetzt haben Sie es.
Wunderbar. Ariane Reimers, ARD Hauptstadtstudio. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, 1.000 Personen sind betroffen, 50, 60 schwerer. Sind das dann auch 50, 60, können Sie das schon überblicken, sozusagen gehackte Accounts, die dahinter stehen und die anderen ergeben sich dann aus den entsprechenden Kontaktdatenbüchern etc., die dann bei den 50, 60 herausgefunden worden sind? Danke.
Also diesen Zusammenhang können wir im Moment nicht herstellen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob sozusagen dieser Schluss daraus gezogen werden kann. Klar ist nur, dass in 50 bis 60 Fällen eben deutlich größere Datenmengen veröffentlicht worden sind und dass vieles darauf hindeutet, dass diese auf unterschiedliche Art und Weise erlangt worden sind, unter anderem durch unbefugte Zugriffe auf Nutzerkonten.
Jetzt zu diesem Thema habe ich noch gesehen, Fragen von Herrn Klingst, von Herrn Jung, von Herrn Wolfer, von Herrn Warwick und von Herrn Rinke. Also dann, Herr Klingst.
Ja, danke. Es hat ja eine Verhaftung gegeben. Bisher heißt es, er würde als Zeuge vernommen. Wissen Sie da inzwischen Konkreteres? Und ist quasi davon auszugehen, dass es sich hier um ein oder zwei Einzelpersonen handelt, die hinter diesem Vorgang stehen? Oder gibt es eine größere konzertierte Aktion? Haben Sie irgendwelche Hinweise, dass es sich vielleicht sogar eine Spur bis nach Russland führt? Die zweite Frage ist, Sie haben gesagt, wenn eine Strafanzeige gestellt wurde, besteht kein Anlass mehr für das BSI tätig zu werden. Ist das so richtig?
Also zu dem ersten Fall bitte ich, oder zu Ihrem ersten Teil Ihrer Frage bitte ich Sie um Verständnis, dass ich zu den laufenden Ermittlungsverfahren und zu den laufenden Ermittlungen keine Stellung nehmen kann. Das sind polizeiliche, justizielle Ermittlungsverfahren. Ihre Fragen würde ich Sie daher bitten, an die zuständigen Ermittlungsstellen zu richten. Zweiter Teil der Frage, nein, das ist kein Automatismus. In diesen 4 genannten Fällen ist es allerdings so, dass Strafanzeigen vorliegen. Über solche Strafanzeigen im Falle von zum Beispiel Computerkriminalität erhält auch das BSI Kenntnis. In diesen Fällen schaut das BSI eben sehr genau hin. Ist das etwas, worum wir uns kümmern müssen als BSI oder nicht? Und in diesen 4 Fällen hat es eben eine Bewertung des Ganzen gegeben. Und in 2 Fällen ist das BSI nochmal, soweit wir das bis jetzt wissen, tätig geworden und in 2 Fällen eben nicht, weil Strafanzeige und justizielle Ermittlungen schon liefen.
4 Wortmeldungen noch zu dem Thema. Herr Jung, Herr Scholke zunächst.
Ja, ins Gesundheitsministerium. Mich würde in dem Rahmen
weil wir gerade von der Bundesregierung hören, dass gemahnt wird zur Datensparsamkeit, zur Awareness, was denn das zur Folge hat in Sachen Ihren Digitalisierungsvorhaben, zum Beispiel bei der digitalen Gesundheitsakte. Da hatte ja der Chaos Computer Club vor circa einer Woche demonstriert, wie leicht diese Gesundheitsakte hackbar ist, wie leicht sie zu manipulieren ist und das von allen Systemen.
Ja, Herr Jung, wie Sie wissen, ist mit dem 2015 in Kraft getretenen E-Health-Gesetz die Voraussetzungen geschaffen worden, die Telematikinfrastruktur aufzubauen. Die Telematikinfrastruktur wird gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit im Informationswesen und der Bundesbeauftragten für Datenschutz aufgebaut. Und gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz wurden die gesetzlichen Krankenversicherungen verpflichtet, eine elektronische Patientenakte anzubieten. Dazu muss man halt eben sagen, es gibt natürlich zwei unterschiedliche Standards, was die Datensicherheit dabei anbelangt. Das eine ist die Telematikinfrastruktur. Da sieht es tatsächlich so aus, dass es einen verschlüsselten Zugang dafür halt eben gibt. Und diese patientenindividuelle Verschlüsselung, die ist auch für die Patientenakte vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Krankenversicherungen aber natürlich auch den gesetzlich Versicherten die Möglichkeit anbieten, auch über Smartphones beispielsweise auf ihre Daten zuzugreifen. Das ist aber nur auf Wunsch der Patienten halt eben jeweils möglich. Und da muss man natürlich sagen, klar, gibt es einen etwas geringeren Standard, was die Sicherheit anbelangt. Wir haben aber zurzeit jetzt keinen Hinweis darauf, dass diese Leaks, von denen wir jetzt gerade sprechen, dass die auch eine Auswirkung auf die Telematikinfrastruktur haben.
Nur mal konkret, also es geht um diese App namens Vivi, die ist leicht manipulierbar und einsehbar von Fremden, von Dritten, wo ja Röntgenbilder, Impfbescheinigung, Blutbilder von mir selbst gespeichert ist. Also haben Sie das überhaupt mitbekommen?
Also bei dieser App, von der Sie jetzt gerade sprechen, handelt es sich jetzt nicht um eine Patientenakte, wie sie jetzt vorgesehen ist für den Aufbau. Also die Standards dafür, die werden ja halt noch festgelegt, sondern das ist jetzt tatsächlich ein Angebot einer einzelnen Krankenkasse dafür, wo wir jetzt noch keine Standards halt eben festgelegt haben. Also auch da können Patienten selbst entscheiden, ob sie diese Daten halt eben über diese App verfügbar machen möchten oder eben nicht. Das ist natürlich immer eine Entscheidung des Einzelnen. Das haben wir auch in anderen Fällen tatsächlich so. Keiner ist verpflichtet, aktuell diese App zu nutzen.
So, Herr Scholkwer, Herr Warwick, Herr Rinke noch zu diesem Thema, bitte.
Ja, Herr Schmidt, eine Frage unabhängig von den laufenden Ermittlungen. Ist denn der Hacker mit dem Namen Orbit den Behörden bekannt? Ist er jemals in Erscheinung getreten in irgendeiner Form?
Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Herr Warwick.
Die Bild-Zeitung hat ohne näheren Quellenverweis auch auf Russland verwiesen als Urheber dieser Attacke. Wie ist da Ihre Wissenslage?
Auch dazu angesichts der noch laufenden Ermittlungen werden wir hier keine Spekulationen anstellen, aus welcher Richtung oder ob das aus welcher Täterschaft sozusagen dieser Datenleak stammt.
Herr Rinke, und dann wechseln wir das Thema und Frau Küffner ist dann.
Ja, zwei kurze Nachfragen. Einmal ans Gesundheitsministerium nochmal. Wenn Sie das jetzt so schildern, haben Sie denn Vorkehrungen getroffen oder haben Sie mit der entsprechenden Krankenkasse gesprochen, dass diese App sicherer gemacht wird? Sie haben ja gesagt, Sie haben noch keine Standards für alle entwickelt, aber da es ja diesen einen Vorfall gibt, hat das Konsequenzen gehabt. Und da eine Frage ans Justizministerium. Ihre Ministerin hat sich ja geäußert und hat gesagt, dass möglicherweise auch soziale Netzwerke neue Auflagen bekommen müssen, weil die Informationen ja bei Twitter relativ lange standen. Können Sie uns dazu was Neues sagen, ob es da neue Erkenntnisse gibt über Gesetzesverschärfung?
Also ich fange einfach mal kurz an. Was die Sicherheitsstandards für die Telematikinfrastruktur anbelangt, beziehungsweise dann auch für diese App, die Sie da genannt haben, da würde ich Sie bitten, sich tatsächlich an die Gematik zu wenden. Also da liegen mir jetzt keine Informationen drüber vor, dass es da einen Austausch gegeben hat, aber der zuständige Ansprechpartner hierfür wäre die Gematik.
So, ist das noch zu dem Thema? Dann nehmen wir da noch einmal. Wie bitte? Ach, natürlich haben wir das Justizminister noch. So, und dann gibt es noch nachmachen. Bitte.
Sie hat sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass zum Beispiel diese YouTuber, von denen ja auch gesprochen wurde, sich dann an die Netzwerke gewandt haben und das zum Teil dann auch etwas länger gedauert hat, bis ihnen weitergeholfen wurde. Es geht uns da vor allen Dingen darum, dass Personen, die sich in den sozialen Netzwerken bewegen und die merken, ihre Accounts werden gehackt, dass denen eben schneller auch Informationen gegeben werden, wie sie dagegen vorgehen können und dass das insgesamt einfach schneller geht, das Verfahren. Auch die DSGVO sieht vor, dass die Plattformen von Beginn an stärkere Sicherheitsvorkehrungen vorsehen müssen. Darauf hat die Ministerin auch nochmal hingewiesen. Und vielleicht noch ein interessanter Aspekt, die Kommission ist ja auch nochmal gerade dabei, die EU-Produkthaftungsrichtlinie zu überarbeiten. Das unterstützen wir ausdrücklich und da geht es eben darum, dass die Software unter das Haftungsregime genommen wird und mangelnde Cybersicherheit dann auch als Produktfehler gilt.
Gut, dann noch eine Nachfrage zu dem Thema von Herrn Jung, dann ist Frau Küffner dran.
Herr Gülde, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass diejenigen, die diese App nutzen, die nicht sicher ist, selbst schuld sind jetzt, wenn sie sie nutzen. Und Frau Steffen, ist das auch vereinbar mit dem Verbraucherministerium? Also so ein Rat des Gesundheitsministeriums zu einem Verbraucherprodukt.
Also Herr Jung, ich habe nicht von Schuld gesprochen, sondern ich habe davon gesprochen, dass diese App Vivi ein Angebot von Krankenkassen ist. Das ist kein Angebot bzw. eine Verpflichtung, diese App zu nutzen gibt. Und wie gesagt, uns liegen jetzt auch keine Informationen darüber vor, dass Sozialdaten über diese App einlesbar waren.
Es gab öffentliche Vorträge beim Chaos Communication Congress, wo demonstriert wurde, wie das manipulierbar und hackbar ist.
Wie gesagt, uns liegen keine Hinweise darüber vor, dass halt eben Sozialdaten darüber ausgelesen werden konnten. Und alles andere würde ich Sie tatsächlich bitten, sich an die zuständigen Krankenkassen dazu wenden. Also uns liegen da keine weiteren Informationen davor. Und es ist auch kein Angebot halt eben der Bundesregierung. Das muss man ganz klar sagen.
Dann Frau Küffner mit einem anderen Thema und dann ebenfalls mit anderen Themen auf der Liste. Herr Tofinier, Frau Jennen, jetzt haben wir noch ganz viele Fragen, also dann müssen wir uns jetzt knapp fassen. Also Frau Jennen, Herr Brösler, Herr Lahnig, Herr Klingst, Herr Rinke, Herr Wiegold, so, Kollegin von der Deutschen Welle. Herr Jessen und Sie. Und dann schließen wir die Frageliste. So, Frau Küffner ist dran.
Ja. Zunächst hat sich der deutsche Botschafter in Thailand ja auch besorgt gezeigt um das Schicksal der jungen Frau Rahaf Mohammed. In welcher Form konkret engagiert sich die deutsche Botschaft dort und auf welcher Ebene finden Gespräche statt, Botschafterebene oder darüber? Und noch ein anderer Fall, in Ägypten wird ein junger deutscher Staatsbürger vermisst. Vielleicht können Sie uns da auch auf den neuesten Stand bringen.
Vielen Dank. Also zu dem Fall in Thailand kann ich sagen, dass unsere Botschaft vor Ort in Kontakt steht mit den thailändischen Behörden und auch mit dem UNHCR und außerdem auch mit anderen vor Ort vertretenen Botschaften, an die sich Frau Al-Qunun von sich aus gewandt hatte. Es geht uns in erster Linie um die humanitäre Sorge, um das Wohlergehen von Frau Al-Qunun. Und insofern ist aus unserer Sicht ein guter erster Schritt, wenn die UNHCR-Vertretung vor Ort Zugang zu ihr hält.
Eine Nachfrage. Was ist die Position der deutschen Bundesregierung zum Status dieser jungen Frau? Und appellieren Sie jetzt auf einer humanitären Basis oder auf welcher Basis?
Genau, wir werden tätig, einfach aufgrund der humanitären Sorge um ihr Wohlergehen. Und wie gesagt, der erste Schritt, den wir für richtig halten, ist, dass nun der UNHCR vor Ort Zugang zu ihr bekommt, um auch die Hintergründe des Falls weiter zu verstehen.
Zu dem Thema auch Herr Tofinier. Ägypten. Moment, schauen wir noch mal.
Okay. Ägypten, gleich im Anschluss.
Ja.
Ja.
Moment. Kommt gleich dann, wenn die Fragen, die ich notiert habe, sich darauf richten. Machen wir gleich. Ägypten.
Mhm. Ägypten, pardon. Pardon, habe ich bei Ihnen.
Ja, klar.
ja, also es geht dort um zwei verschiedene Fälle von deutschen Staatsangehörigen, die vermisst werden. Wir sind mit denen seit einigen Tagen befasst und wir nehmen beide Fälle sehr ernst. Und die deutsche Botschaft in Kairo steht in Kontakt mit den ägyptischen Behörden und bemüht sich um Nachdruck, um Aufklärung. Tut mir leid, dass ich Ihnen, wie in solchen Fällen üblich, weitere Angaben aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von dieser Stelle hier nicht machen kann.
Herr Tofinier dazu.
Tofinier, Al Jazeera. Herr Burger, es gab Medienberichten, wonach die beiden Deutschen vom ägyptischen Geheimdienst verhaftet worden sind. Können Sie dazu eine Stellung nehmen? Und gibt es irgendwelche Pläne, den ägyptischen Botschafter einzubestellen?
Ich kann über das, was ich Ihnen jetzt hier gerade gesagt habe, leider zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben. Wie gesagt, mit Blick auf das Wohl der Betroffenen. Wir sind mit dem Fall befasst und bemühen uns jetzt zunächst mal mit Nachdruck um Aufklärung.
Herr Klingst, auch zu dem Thema.
Ja, noch zu der saudischen Frau. Gibt es die Erwägung der Bundesregierung, der Dame die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, um hier einen Asylantrag zu stellen, falls es da Schwierigkeiten gibt? Zweite Frage, steht die Bundesregierung in Kontakt mit der australischen Regierung? Denn nach meinen Informationen hatte sie ein Einreisevisum nach Australien.
Vielleicht zu der zweiten Frage zuerst. Ich hatte ja gesagt, unsere Botschaft in Bangkok steht auch in Kontakt mit verschiedenen anderen Vertretungen vor Ort, an die sich Frau Kunun ihrerseits gewandt hatte. Also aus unserer Sicht geht es zunächst mal darum, dass UNHCR Zugang zu Frau Al-Qunun bekommt und dass dazu sind wir im Kontakt mit den thailändischen Behörden. Das ist das, was wir zum derzeitigen Zeitpunkt darüber sagen können. Bitte auch hier um Verständnis, dass ich jetzt über weitere Schritte zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren will.
Themenwechsel, Frau Jen.
Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat in der Vergangenheit ja schon mal erklärt, dass die EU-Kommission in der Wettbewerbskontrolle auch die Schaffung von europäischen Champions erlauben sollte. Ist die geplante Siemens-Alstom-Fusion der Zugsparte, ist das so ein Fall, wo die EU-Kommission das ermöglichen lassen sollte, denn es gibt ja Berichte, dass die blockiert werden soll durch Brüssel. Und dann auch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Die Wettbewerbskommissarin kommt am Mittwoch. Ist ein Treffen mit dem Minister geplant?
Ja, ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium dazu mehr sagen möchte. Ich nehme hier jetzt grundsätzlich ja nicht Stellung zu unternehmerischen Plänen deutscher oder ausländischer Konzerne. Und da, wo das geprüft wird, da wird das geprüft in Europa.
Wirtschaftsministerium? Dem habe ich inhaltlich nichts hinzuzufügen. Und wie Sie natürlich wissen, geben wir natürlich presseöffentliche Termine des Ministers mit hinreichendem Vorlauf bekannt.
Also es ist kein presseöffentlicher Termin?
Das habe ich weder bestätigt noch dementiert. Wie gesagt, presseöffentliche Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Dann geht es weiter mit Herrn Brösler und dann Herr Lahnig. Halt. Wir hatten noch eins angesprochen von Ihnen. Von Ihnen. Dann sind Sie dran. Bitte.
Danke. Herr Burger, eine Frage zu Saudi-Arabien. Der Gerichtsprozess von Herrn Khashoggi hat jetzt angefangen. Die Vereinten Nationen haben dieses Verfahren als unfair bezeichnet und eine internationale Untersuchung gefordert. Teilt die Bundesregierung diese Ansicht der Vereinten Nationen?
Also aus unserer Sicht sind in diesem Fall nach wie vor wichtige Fragen ungeklärt. Wir haben immer wieder betont, dass wir erwarten, dass die saudischen Behörden vor allem auch an der türkischen Untersuchung vollumfänglich mitwirken und für eine nach internationalen Standards glaubwürdige Aufklärung sorgen.
Dann Herr Brösler, Herr Lanig.
Eine Frage ans BMF. Der Spiegel hat über eine Notfallplanung berichtet, an der im BMF gearbeitet werde, um für einen Konjunkturabsturz gewappnet zu sein. Wie sieht diese Planung konkret aus und welche Rolle spielen Steuersenkungen und bessere Abschreibungsregeln dabei?
Ja, vielen Dank. Also diesen Bericht möchte ich jetzt von dieser Stelle hier nicht kommentieren. Ich verweise Sie aber zu Ihrer anderen Frage sehr gerne auf das Interview, was der Minister gestern mit einer großen Sonntagszeitung geführt hat. Da hat er sich auch zum Thema Steuereinnahmen oder Aussichten für Steuereinnahmen geäußert und für über mögliche Spielräume geäußert.
Dann ist Herr Lahn nicht dran, Themenwechsel.
Zusammenhang an das Wirtschaftsministerium. Der Bundesfinanzminister hat ja am Wochenende seine Ablehnung einer kompletten Abschaffung des Solidaritätsbeitrags bekräftigt. Wie steht denn der Wirtschaftsminister dazu? Und dann hat Herr Scholz in diesem Zusammenhang gesagt, die fetten Jahre seien vorbei. Ist das eine Einschätzung, die Ihr Haus teilt?
Ja, also zu Ihrer ersten Frage hat sich ja der Minister mehrfach schon geäußert. Er hat unter anderem ja auch gesagt, dass eben man in Zeiten voller Kassen auch über Entlastungen nachdenken muss. Und darüber gibt es ja auch Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Und die zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben ja mit dem Jahreswirtschaftsbericht, den wir am 31.01. auch vorlegen werden, eben auch die Jahresprojektion für 2019. Und da muss ich Sie jetzt leider um Verständnis bitten, dass wir natürlich zu diesem Zeitpunkt den Zahlen, die dort genannt werden, noch nicht vorweggreifen können. Es ist aber so, dass wir natürlich im jetzt 9 Jahre Aufschwung schon hinter uns gebracht haben. Und ich glaube, wir brauchen jetzt keine Zukunftsängste haben. Klar, wir stehen vor Herausforderungen. Wir haben den Brexit. Wir haben auch ein international nicht ganz einfaches Handelsumfeld. Und wir hatten jetzt im zweiten halben Jahr auch mit der WLTP-Problematik ja einige Herausforderungen, mit denen die deutsche Industrie zu kämpfen hatte, was sicherlich einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Zahlen im zweiten halben Jahr 2018 etwas weniger gut ausfielen. Aber auch da hat sich der Minister ja zu geäußert, wenn die Unternehmen die Innovationsaufgaben anpacken und weiter am Ball bleiben, können wir sicherlich auch einem 10. Aufschwungsjahr entgegensehen.
Dazu? Beide Fragen dazu? Okay.
Herr Jung. Herr Seibert, ist die Kanzlerin auch der Meinung, dass die fetten Jahre vorbei sind?
Ich habe den Ausführungen des Kollegen nichts hinzuzufügen.
Herr Rinke.
Ja, auch noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt ja anscheinend zwei Philosophien. Die eine des Finanzministers, der sagt, es muss dann möglicherweise eine steuerliche Entlastung kommen, wenn es Probleme gibt. Und die andere Philosophie, die sagt, es muss eine steuerliche Entlastung kommen, um zu verhindern, dass man in eine schwierige Wirtschaftslage reintrudelt. Was würde Herr Altmaier sagen? Welche dieser beiden Denkweisen gehört er an? Also eine Entlastung vorher, um zu verhindern, dass die Wirtschaft abkühlt, oder erst dann eine Entlastung, wenn sie abgekühlt ist?
Gut, also ich glaube, eine grundphilosophische Bewertung werde ich mir jetzt hier nicht anmaßen. Die Bundesregierung setzt ja weiterhin auch Wachstumsimpulse. Wir setzen uns ein für Bürokratieabbau und zum Beispiel auch für eine steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung. Wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was wir vor Weihnachten als Bundesregierung beschlossen haben, auch wesentliche Impulse gesetzt, damit eben auch ausländische Fachkräfte zu uns kommen können. Und ich glaube, damit sind wir auch schon auf einem relativ guten Weg, um weiter für Wachstum zu sorgen. Weitere Maßnahmen, darüber kann man natürlich immer noch reden.
Ich würde auch gerne an das Familienentlastungsgesetz aus dem August, glaube ich, des vergangenen Jahres erinnern, das Familien stärkt und Steuerzahler weiter finanziell entlastet.
Dazu noch Herr Jessen.
Ja, Frau Dr. Kalwey, da der Minister ein biblisches Gleichnis bemüht hat mit den 7 fetten Jahren, teilt er denn auch die biblische Fortsetzung dieser Geschichte, was also nach den 7 fetten Jahren folgt, und bezieht er auch das auf Deutschland?
Ich denke, Herr Jessen, der Minister hat in dem Interview gesagt, was er dazu sagen wollte, und ich werde mich jetzt nicht an irgendwelchen Prognosen oder Spekulationen beteiligen. Ich möchte auch noch mal betonen, dass er in dem Interview gerade gesagt hat, wie Sie schon selber zitiert hatten, die fetten Jahre sind vorbei, eben, dass es nicht zu unerwartet, oder er davon ausgeht, dass es nicht zu unvorhergesehenen Mehreinnahmen kommen wird. Und da wir daran festhalten wollen, keine neuen Schulden zu machen, er auch nicht weiß, woher man das Geld für Steuerentlastung, zusätzlich Steuerentlastung nehmen soll. Das nur noch mal, möchte ich noch mal klarstellen.
Nun ist ja aber ein Bibelzitat keine Spekulation. Und da der historische Kontext der ist, dass nach den 7 fetten Jahren die 7 dürren Jahre kommen, die fetten Jahre auffressen, wollte ich nur wissen, ob sich der Minister dieses historischen Kontextes bewusst war.
So, jetzt habe ich noch 4 Namen abschließend auf der Liste. Vielleicht haben sich auch einige der Fragen schon erledigt. Herr Klingst, Herr Wiegold, die Kollegin von der Deutschen Welle, Herr Jessen. Herr Klingst?
Kurze Frage an das Justizministerium. Es betrifft die E-Evidenzverordnung. Die ist ja gegen den Willen der Justizministerin von ihren europäischen Kollegen mehrheitlich ein Entwurf verabschiedet worden. Jetzt liegt es im Europäischen Parlament. Gibt es irgendwelche Bestrebungen der Bundesregierung und auch seitens des Justizministeriums, hier einzugreifen, um Veränderungen herbeizuführen?
Ich muss gestehen, da bin ich gerade nicht sprechfähig. Ich versuche das nachzureichen.
Dann Themenwechsel, Herr Wiegold, und dann zur Deutschen Welle.
Ja, danke. Eine Frage an das Verteidigungsministerium. Herr Fähnrich, Ihr Ministerium hat im vergangenen Jahr ja mehrfach angekündigt, dass bis zum Jahresende eine Entscheidung über die Nachfolge des Kampfjets Tornado getroffen werden soll. Jetzt haben wir die 2. Arbeitswoche im neuen Jahr. Was ist denn der Stand der Entscheidung?
Der Stand ist der, dass wir bis jetzt noch keine Entscheidung getroffen haben und diese in den nächsten Wochen fallen wird.
Ist denn die Entscheidung gefallen, ob es ein nukleare teilhabefähiger Jet sein soll?
Das wird ja alles Teil der Betrachtung sein und deshalb ist bis dahin auch noch keine Entscheidung getroffen.
Sehr interessant. Dann habe ich die Frage an Herrn Seibert. Wenn auch die Frage, ob ein neuer Kampfjet Teil oder fähig sein wird zur nuklearen Teilhabe, Teil der Betrachtung ist, heißt es, die nukleare Teilhabe steht für die Bundesregierung in Frage?
Da müsste ich Ihnen eine Antwort wirklich nachreichen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da im Detail sprechfähig bin. Dann wechseln wir das Thema. Die Kollegin ist dran, bitte.
Danke.
Und danach dann abschließend Herr Jessen.
Die Frage geht an das Außenamt. Es geht um den deutschen Journalisten Billy Six, der seit 2 Monaten im Militärgefängnis in Caracas sitzt. Es heißt, die deutsche Botschaft habe die konsularische Betreuung eingeleitet. Was genau ist inzwischen passiert? Wie ist der Stand der Dinge? Danke.
Ja, wir sind seit November in Kontakt mit den Angehörigen von Herrn Six und auch auf höchster Ebene in Kontakt mit den venezolanischen Behörden, um dort zunächst mal einen Haftbesuch zu ermöglichen und die konsularische Betreuung in dem Umfang, wie es für deutsche Staatsangehörige überall auf der Welt üblich ist. Und wir haben uns auch auf den verschiedensten Ebenen an die venezolanische Regierung gewandt, sowohl an das venezolanische Außenministerium sehr hochrangig, als auch die venezolanische Botschaft hier, um diesem Wunsch und diesem Anspruch auf konsularische Betreuung Nachdruck zu verleihen.
Das heißt, der Haftbesuch war immer noch nicht möglich?
Also ich habe dazu keinen aktuelleren Stand. Wenn es einen solchen inzwischen gegeben haben sollte, müsste ich Ihnen das nachreichen.
Dazu Herr Warbeck.
Zu der Bewertung des ganzen Falls wäre es ja auch relevant zu wissen, ob Herr Six mit einem Touristenvisum oder einem Journalistenvisum eingereist ist. liegt dementsprechend dem Auswärtigen Amt Informationen vor? Also ob er wirklich als Journalist dort nach Venezuela gegangen ist oder auf Touristenvisum und dann journalistisch tätig wäre?
Also wie so oft in solchen Fällen muss ich Sie um Verständnis bitten. Unsere Rolle hier und unser Anliegen ist das, dass wir für deutsche Staatsangehörige konsularische Unterstützung leisten. Wir sind nicht die unmittelbar Prozessbeteiligten und deswegen steht es mir auch nicht zu, hier über einzelne Sachverhalte dieses Vorgangs öffentlich Auskunft zu erteilen. Wenn Herr Six oder seine Familie das tun möchten, dann ist es ihnen unbenommen. Aber aus unserer Sicht, ich kann nur darüber Auskunft geben, was wir tun. Und das ist, wir bemühen uns auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stellen, konsularische Unterstützung zu leisten, die Herrn Six zusteht.
Letztes Thema von Herrn Jessen.
Ja, auch ans Auswärtige Amt. Herr Burger, der israelische Premierminister Netanyahu ist, glaube ich, heute mit Herrn Bolton, dem US-Sicherheitsberater, auf den Golanhöhen, um ihn davon zu überzeugen, dass die USA und andere Staaten die besetzten Golanhöhen als israelisches Territorium anerkennen sollen. Wie ist die Position der Bundesregierung zu dieser Forderung, die ja im Widerspruch steht zu UN-Resolutionen? Und wird die Bundesregierung ihre Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat nutzen, um dieses Begehren oder den Status abermals zu thematisieren?
Also über diesen möglichen Besuch heute gibt es, glaube ich, gerade widersprüchliche Meldungen. Deswegen will ich darauf gar nicht eingehen. Ich will nur noch mal sagen, dass die Haltung der Bundesregierung zum Status der Golanhöhen natürlich unverändert ist.
Das bedeutet, Sie sehen sie nicht als israelisches Territorium an, sondern als besetztes Gebiet. Und dann ist die zweite Frage eben, werden Sie im UN-Sicherheitsrat, wird Deutschland da eine eigene Initiative möglicherweise unternehmen?
Wenn ich ganz kurz an Herrn Burger anschließend sagen darf, ist es natürlich genau so. Die Haltung der Bundesregierung zum Golan hat sich nicht verändert. Wie die restliche internationale Gemeinschaft erkennen wir diese Annexion völkerrechtlich nicht an. Gleichwohl, und das muss auch klar sein, ist, dass wir natürlich die Bedrohung israelischer Sicherheitsinteressen sehr ernst nehmen. Und zu solchen Bedrohungen gehört eben die Anwesenheit irannaher Milizen im Grenzgebiet zu Israel. Deswegen wichtiges Interesse der bundesdeutschen Politik, der internationalen Gemeinschaft, dass die Entflechtungsmission der Vereinten Nationen ihrem Mandat in Gänze nachkommen kann.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Jung.
Wie bewertet die Bundesregierung denn an sich diese Forderung? Denn es ist schon ein starkes Stück, dass das jetzt offiziell anerkannt werden soll. Die Welt ist sich ja einig, dass das illegal ist. Die Besatzung ist illegal und sie soll beendet werden. Verurteilen Sie denn diese Forderung des israelischen Ministerpräsidenten?
Ich habe dazu das gesagt und mit Kollegen Burger zusammen, was die Haltung der Bundesregierung ausmacht. Und das ist für uns die Richtlinie, auf der wir international arbeiten.
Das ist das Ende der Regierungspressekonferenz Nachtrag vom Justizministerium, bitte.
Danke. Mein Kollege hat mir schnell was geschickt. Ich würde noch kurz was vorausschicken wollen. Rechtsstaatliche Grundsätze sind gerade in der Europäischen Union nicht überall gleichermaßen gesichert. Gerade in einer solchen Phase finden wir ein Vier-Augen-Prinzip richtig. In der gleichen Zeit, in der ein Provider ein Herausgabeverlangen prüft, sollte auch der betroffene Mitgliedstaat die Möglichkeit zur Prüfung haben. Und wenn gravierende grundrechtliche Bedenken bestehen, sollte der betroffene Mitgliedstaat auch widersprechen können und konkret auf Ihre Frage. Hierfür setzen wir uns im Trilog weiter konstruktiv.
Prima, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen für den Besuch und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Danke.